Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Stark und ich bin frei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft bei Radio Frei. Am Mikrofon ist für euch heute Uwe und das Thema der Sendung ist das nachhaltige Entwicklungsziel SDG 15 Landökosystem schützen. Den genauen Inhalt des Zieles mit seinen Unterzielen und Maßnahmen bekommt ihr nach einer Musik zu hören. Jetzt hören wir Steep mit Your Reality. Viel Spaß! Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern. Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen. So heißt das nachhaltige Entwicklungsziel Nummer 15 vollständig. Dazu gibt es wie immer eine Reihe von Unterzielen und Maßnahmenvorschlägen. Diese werde ich euch jetzt vorstellen. Bis 2020 sollen im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasserökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der Berge und der Trockengebiete, gewährleistet werden. So heißt es im ersten Unterziel. Unter Ziel 2 besagt, bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen. Nach dem dritten Unterziel soll bis 2030 die Wüstenbildung bekämpft werden, die geschädigten Flächen und Böden einschließlich der von Wüstenbildung, Dürre und Überschwemmungen betroffenen Flächen saniert werden und eine Welt angestrebt werden, in der die Landverödung neutralisiert wird. In Unterziel 4 steht, dass bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt sicherzustellen ist, um ihre Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige Entwicklung zu stärken. Unterziel 5 fordert umgehende und bedeutende Maßnahmen zu ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und bis 2020 die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern. Die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart, fordert Unterziel 6. Als siebtes Unterziel wird gefordert, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um die Wilderei und dem Handel mit geschützten Pflanzen und Tierarten ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illegaler Produkte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu begegnen. Unterziel 8 will bis 2020 Maßnahmen einführen, um das Einbringen invasiver, gebietsfremder Arten zu verhindern, ihre Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme deutlich zu reduzieren und die prioritären Arten zu kontrollieren oder zu beseitigen. Und im Unterziel 9 geht es darum, bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in die nationalen und lokalen Planungen, Entwicklungsprozesse, Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungssysteme einzubeziehen. Das waren die Unterziele und als Maßnahmen werden gefordert: erstens, finanzielle Mittel aus allen Quellen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme aufbringen und deutlich erhöhen. Zweitens, erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen Ebenen für die Finanzierung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder aufbringen und in Entwicklungsländern geeignete Anreize für den vermehrten Einsatz dieser Bewirtschaftungsform bieten, namentlich zum Zweck der Walderhaltung und Wiederaufforstung. Drittens soll die weltweite Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des Handels mit geschützten Arten verstärkt werden, unter anderem durch die Stärkung der Fähigkeit lokaler Gemeinwesen, Möglichkeiten einer nachhaltigen Existenzsicherung zu nutzen. Das waren eine ganze Reihe an Zielen, Unterzielen und Maßnahmenvorschlägen. Vor welchen Problemen und Herausforderungen die Welt und Deutschland stehen und welche Anreize zur Lösung es gibt, das besprechen wir gleich mit unseren Gästen bzw. den Interviewpartnerinnen am Telefon. Bis dahin aber erst nochmal eine Musik und zwar Modern Pitch mit These Nights.
Myself, are you okay?
Am Telefon begrüße ich jetzt Christine Marx, Diplomgeografin, die beim Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau im Fachgebiet Bodenzustand, Bodenmonitoring arbeitet. Schönen guten Tag, Frau Marx.
Schönen guten Morgen, Herr Florschütz.
Das Thema des SDG 15 und unserer heutigen Sendung ist das Leben an Land. Ihr Thema ist der Boden. Was hat der Boden denn für eine Bedeutung für das Leben an Land?
Der Boden ist in zahlreichen der insgesamt 17 Ziele der globalen Nachhaltigkeitsziele mitgemeint. So vorwiegend in SDG 15, unter anderem auch in SDG 2, den Hunger beenden, und auch im SDG 12, nachhaltiger Konsum und Produktion. Und besonders in Ziel 15, der den Boden umfasst, sind Moore als Kohlenstoffspeicher, die nachhaltige Nutzung, und 15.3, das Unterziel Wüstenbildung und Schutz der Bodenqualität. Dazu kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch.
Ja, und welchen Bedrohungen ist der Boden denn ausgesetzt?
Ja, Boden als endliche Ressource können wir nicht ersetzen. Deswegen ist es nötig, die Bodenfunktionen nachhaltig zu sichern. Und abgesehen von Belastungen durch Schadstoffe, an die wir Hörerinnen und Hörer zuerst denken, liegt die Bedrohung auch im Alltäglichen, also Flächenverbrauch durch Bebauung, Siedlung und Verkehr ist mit über 60 Hektar pro Tag heute immer noch zu hoch. Aber auch die Bedrohung durch Starkregenereignisse auf nicht oder noch zu wenigen Ackerböden ist eine Gefahr für den Boden. Denken Sie da zum Beispiel an die Reinfrüchte wie Kartoffeln, Mais oder Zuckerrüben.
Und welche Funktionen hat der Boden denn eigentlich für uns Menschen? Also ich habe jetzt schon gehört, klar, für irgendwie den Anbau von Lebensmitteln, aber ansonsten?
Also zahlreiche Bodenfunktionen sind im Bündel verbunden. Also wir haben zum Beispiel auch im Bundesbodenschutzgesetz eine ausführliche Aufzählung. Das ist Archivfunktion. Denken Sie da nur an die Archäologie, aber auch an die Produktionsfunktion, die Sie schon erwähnt haben für Nahrungsmittel, aber auch die allgemeine Schutzfunktion, zum Beispiel auch für den Klimaschutz.
Und was leistet der Boden da konkret für den Klimaschutz?
Für den Klimaschutz, was man oft nicht weiß, ist, dass der Boden ein ganz vorzüglicher Kohlenstoffspeicher ist. Nicht nur die Wälder, das wissen wir ja vom Urwald, sondern auch der Boden hier bei uns in Deutschland ist ein wunderbarer Kohlenstoffspeicher, zum Beispiel die Moore. Im Moment bemüht sich der Bund ja auch um einen besseren Moorschutz.
Im SDG 15 ist explizit benannt, dass die Bodendegradation zu beenden sei. Was ist denn darunter genau zu verstehen?
Ja, das Wort Bodendegradation ist natürlich erstmal so für mich als Laien nicht so ganz klar. Es kommt aber eigentlich von dem Ziel Zero Land Degradation, also so ein Netto-Null-Ziel. Es soll im Vergleich zu heute keinen Boden weiter degenerieren oder degradieren. Also das bedeutet Qualität einbüßen. Also zum Beispiel büßen Böden in Deutschland Qualität ein, neben der Verschmutzung, an die vielleicht jeder und jede denkt, durch Altlasten oder Plastikmüll, aber auch durch die Bodenerosion, durch Wasser oder Verdichtung, durch unsachgemäßes Fahren bei zu nassen Bodenverhältnissen. Das verändert dann die Bodenstruktur, Bodenporen und Bodenluft, sodass das Wachstum von Pflanzen beeinträchtigt wird. Also von daher ist bei Bodenerosion, Bodenverdichtung immer noch Luft nach oben bezüglich der Handlungsmaßnahmen.
Im Unterziel 3 ist aufgeführt, dass eine Welt anzustreben ist, in der die Landverödung neutralisiert wird. Was ist denn damit gemeint?
Ja, Landverödung ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Ich vermute, Sie meinen das übergeordnete Ziel Landdegradationsneutralität, also eine Welt ohne Landdegradation. In der englischen Version von dem Unterziel 15.3 steht an erster Stelle das Wort Desertifikationsbekämpfung. Und das erinnert uns als Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal an Wüste. Gemeint ist aber die Übernutzung oder falsche Nutzung vom Boden und der damit verbundene Verlust an Bodenfruchtbarkeit bis hin zum Wüstfallen. Also von zurück zu Ihrer Frage, was ist eigentlich mit der Welt ohne Landdegradation gemeint? Stellen Sie sich einfach das Ziel Zero Land Degradation vor, also der Übergang zur Flächenkreislaufwirtschaft. Wenn irgendwo Flächen doch verloren gehen durch das Wachstum der Städte, geht auch fruchtbares Ackerland verloren, dann kann es eigentlich ja nicht neutralisiert werden. Gut wäre aber, wenn geschädigte Ökosysteme, auch Agrarökosysteme, aufgewertet werden. Deswegen habe ich ja erwähnt, bemüht sich der Bund um die Verbesserung vom Moorschutz, aber auch eine Ackerbaustrategie, die Stärkung des ökologischen Landbaus und den vermehrten Anbau von Eiweißpflanzen.
Genau, da kommen wir auch nach Deutschland. Wie ist denn die Situation der Böden in Deutschland? Was sind Probleme, Herausforderungen oder gar Bedrohungen für den Boden in Deutschland?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Neben der Flächeninanspruchnahme, allgemein ja auch Flächenverbrauch genannt, ist die nicht angepasste Bewirtschaftung ein Problem. Also abgesehen von der Nährstoffproblematik haben die Böden in Deutschland ja Probleme durch Maisanbau in Hanglagen, fördert Wassererosion, aber auch durch das Pflügen von Böden, die das eigentlich nicht gut vertragen. Vor allen Dingen auch das Pflügen zur falschen Zeit, also bedeutet auf zu feuchten Böden.
Und was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um diese Probleme zu bewältigen oder das zu verändern?
Also jeder und jeder von uns kann weniger Fleisch essen. Wenn ich mit dem Auto oder Zug, mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß durch die Landschaft unterwegs bin, denke ich das vielleicht erstmal nicht. Aber ganz viel Getreide wird ja zur Fütterung der Nutztiere aufgewendet. 60% der Ackerfläche ist das. Und aus fachlicher Sicht muss einiges getan werden. Da müsste ich jetzt etwas breiter ausholen in so einen Dreisprung. Also einmal Bau, dann zweitens Monitoring und drittens die gute fachliche Praxis bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung. Also beim Bau gibt es wichtige Unterpunkte. Seit Mai 2017 haben wir ja den Paragraph 13b im Baugesetzbuch, der die Ausweisung neuer Wohngebiete erlaubt im Anschluss an bebaute Ortsteile. Und aus Bodenschutzsicht ist zu empfehlen, den Paragraph schnell wieder abzuschaffen, denn er befördert den ungesteuerten Flächenverbrauch anstelle einer Entwicklung der Ortskerne. Und auch bei der vorzüglichen Verlegung von Erdleitungen gibt es so ein dickes To-Do. Also aus Bodenschutzsicht ist die Hochspannungsgleichstromübertragung in Form von Erdleitungen eine schlechte Entscheidung. Und wichtig wäre die bodenkundliche Baubegleitung, wir Fachleute nennen die BBB, die im Mantelverordnungsentwurf enthalten ist, dass die unbedingt jetzt in der Sommerpause besprochen und beschlossen wird und bald anläuft. Also das Umweltbundesamt empfiehlt, diese Passagen dann unbedingt in der Mantelverordnung zu behalten. Zum zweiten Punkt, dem Monitoring. Zentral und ganz wichtig ist die Entwicklung von Indikatoren und eines Monitoringrahmens für den Zustand der Böden. Wir haben ja in Deutschland fast 800 Bodendauerbeobachtungsflächen und mehrere Bodenzustandserhebungen für den Wald und eine für die Landwirtschaft. Und das Umweltbundesamt kümmert sich darum, dass die Daten der Bodendauerbeobachtung, die in den Zuständigkeiten der Länder liegen, in einem übergreifenden Informationssystem, also dem Fachinformationssystem, zusammenfließen. Und zum dritten Punkt, die gute fachliche Praxis. Da ist es wichtig, eine Konkretisierung zu erreichen, also ein Ausbau der Förderung von Agrar- und Umweltklimamaßnahmen. Das ist wichtig, gerade um die Umsetzung der Agenda 2030 zu fördern. Also um guten Boden nachhaltig zu nutzen, müssen auch die Bewirtschaftungssysteme angepasst werden, also weniger pflügen, weniger befahren, den Boden mit Zwischenfrüchten möglichst das ganze Jahr über bedeckt halten und Böden, die grundwasserbedingt oft feucht sind, extensiver nutzen.
Da haben Sie jetzt also zum einen mal den Gesetzgeber genannt als die Institution, die da was tun kann, um die Probleme und Gefährdungen zu beseitigen, aber auch sowas wie Landwirtschaft oder Bauwirtschaft. Was kann denn dabei jeder und jede Einzelne tun, um den Boden zu schützen, zu verbessern und zu erhalten?
Also nicht nur bei den SDGs ist ja der Boden immer mitgemeint, auch in unserem Alltag, egal ob wir jetzt eine Karotte essen, die seltsam schmeckt oder ob wir beim Vorbeifahren ein im Bau befindliches Neubaugebiet mit Einfamilienhäusern sehen. Was jetzt der Einzelne tun kann, unbedingt im eigenen Haushalt weniger Nahrungsmittel wegwerfen und im Restaurant eventuelle Reste einpacken lassen, Fleischkonsum reduzieren, regional wenig verpackte Sachen kaufen, Stichwort Plastikmüll. Gut ist es auch auf dem Wochenmarkt einzukaufen oder in Einkaufsgemeinschaften für Bioprodukte oder Unverpacktläden. Wer Kinder hat, kann zum Beispiel das Bodenthema mit den Kleinen zusammen besprechen, eine Ausstellung zum Universum unter unseren Füßen besuchen oder auch einfach mal schmuddeln und buddeln lassen. Allgemein Zigarettenkippen nicht einfach irgendwo austreten, in die Biotonne werfen Und wer ein eigenes Grundstück hat, möglichst wenig Flächen versiegeln, sodass das Regenwasser gut ablaufen kann. Und ja, für Balkon und Garten torffreie Blumenerde einkaufen, im Winter Salz vermeiden und stattdessen Sand benutzen und lästiges Unkraut am Bordstein mechanisch haken, zupfen oder mit heißem Wasser behandeln. Und apropos geborgte Zukunft, wir haben auch unseren Boden von den kommenden Generationen geborgt. Das ist ein nicht erneuerbares Naturgut. Und wenn Sie jetzt einfach sehen, dass das Themenfeld Boden im Großen mit den SDGs verbunden ist, wie die einzelnen Staaten das umsetzen, aber auch im Kleinen. Also ich kann meinen eigenen Garten benutzen, um mein eigenes Bewusstsein zu fördern. Oder ich kann Hofläden besuchen, mich beim Urban Gardening engagieren. Das bringt Spaß und ist eine Alternative zum Fernsehen und Streamen. Und wer doch googeln will, kann sich auf der Umweltbundesamtseite den Reiseführer aufklappen. Unter dem Stichwort Bodenlandwirtschaft können Sie in Ihrem Bundesland Thüringen unter unterschiedlichen Suchkategorien, zum Beispiel einen Erlebnispfad in Jena, ein Museum in Gera und Erfurt oder ein schönes Bodenprofil bei Weimar benutzen und Ihren persönlichen Bodentourenplan vorbereiten.
Genau, also eine ganze Reihe an Aktivitäten, die doch möglich sind. Und wie Sie schon sagten, der Boden wird von uns jeden Tag mit Füßen getreten, aber wir sollten ihm doch viel mehr Beachtung schenken, als wir das vielleicht tun. Vielen Dank für das Gespräch an Christine Marx vom Umweltbundesamt aus dem Fachbereich Bodenzustand und Bodenmonitoring. Schönen guten Tag. Studio dazugestoßen ist es Hermine, die den weiteren Teil der Sendung begleiten wird. Hallo Hermine.
Hallo.
Und außerdem ist noch im Studio Ron Hoffmann, der Vorsitzende des Bund für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND, in Thüringen. Hallo Ron.
Hallo.
Wir werden mit dir jetzt über das SDG 15 reden, also das globale nachhaltige Entwicklungsziel Nummer 15, Landökosysteme schützen, und ein bisschen besprechen, was das denn in Thüringen konkret für Auswirkungen, Probleme und so weiter hat.
Ja, könntest du uns kurz darlegen, was denn aus der Sicht vom BUND die Situation in Thüringen ist, was das SDG 15 betrifft?
Ja, neben dem Klimawandel ist der Schutz der biologischen Vielfalt eigentlich eine der zentralen Herausforderungen, vor der wir stehen. Wir sind halt im Moment in einer Situation, wo sich die Experten ein bisschen streiten. Darüber haben wir eigentlich so einen Punkt of no return schon überwunden oder stehen wir kurz davor. Ich denke, wir sind an einigen Stellen schon darüber hinausgeschritten, was wir uns leisten können als Gesellschaft, wenn wir die biologische Vielfalt erhalten wollen. Und wir müssen halt einfach schauen, dass das dramatische Artensterben, was wir zu verzeichnen haben, auch hier in Thüringen aufgehalten wird und zumindest gestoppt wird. Ich glaube, da gibt es ein paar irreversible Momente, auf die wir kaum noch Einfluss nehmen können. Aber jeder kennt die Diskussion um das Bienensterben. Das hat, glaube ich, jeder wahrgenommen. Und jeder Mensch, der halbwegs bei Verstand ist, dem ist klar, dass das nicht nur so ist, dass da ein lästiges Insekt im Zweifelsfall nicht mehr um den Kuchen am Gartentisch schwirrt, sondern dass es ein ganz wichtiges Element dafür ist, dass Pflanzen bestäubt werden können, dass die Landwirtschaft Erträge hat, dass unsere Natur blüht, dass Früchte wachsen, also all die Dinge. Und da, glaube ich, muss das Land in jedem Fall in den nächsten Jahren auch das Augenmerk weiterhin stark drauf legen.
Das heißt, du hast jetzt schon die Bienen als besonders bedrohte Art angesprochen. Gibt es denn noch andere Arten, die in Thüringen leben, heimisch sind und vom Aussterben bedroht sind?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Arten. Also das Rebhuhn, der Hamster, Das war ja in meiner Kindheit ein Tier, was in Massen vorkam auf den Feldern. Teilweise hatte das ja schon in der DDR so eine Einstufung. Das ist ein Schädling, weil er so massenhaft vorkam. Mittlerweile ist diese strukturprägende Art kaum noch zu finden in Thüringen. Gleiches gilt für die Feldlerche. Und ich denke, wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren stumme Frühlinge erleben, weil eine Reihe von Vögeln auch nicht mehr zu hören sind. Und ich weiß nicht, ob das Ziel menschlichen Handelns sein kann, alles rundherum ein Stück kürzer zu machen, nur um die eigenen Bedürfnisse immer individueller zu befriedigen und immer stärker an einem Punkt anzugelangen, dass die Menschen sagen, ich will alles zu jeder Zeit an jedem Ort. Das berühmte Beispiel sind da sicherlich auch Erdbeeren, die man plötzlich im Winter verspeisen will, wo man sich halt keine Gedanken macht, welche ökologischen Herausforderungen sozusagen mit diesem individuellen Genussvergnügen verbunden sind. Und die Frage stellt sich, ob das so sein muss in Zukunft oder ob wir uns nicht auch ein Stück weit beschränken können.
Was sind konkrete Probleme und Gefahren für Gewässer und Wälder, aber auch für andere Ökosysteme? Vielleicht gibt es da so ein paar Aufzählungen für bestimmte Bereiche.
Ja, also bei den Gewässern muss man zunächst erstmal sagen, dass wir da einen sehr hohen Nährstoffeintrag haben in den letzten Jahren insbesondere. Also mittlerweile haben wir einen Zustand, dass 90% der Thüringer Gewässer eigentlich nicht mehr dem sogenannten guten Zustand genügen. Das heißt, die Wasserqualität hat insbesondere durch die Stickstoff- und Nitrateinträge, die aus der Landwirtschaft kommen, natürlich dazu geführt, dass wir einen hohen Grad an Veralgung haben. Das wird dann nochmal verstärkt durch solche Sommer, wie wir sie dieses Jahr erlebt haben. Und ich glaube, das macht deutlich, dass wir in dem Bereich ein ganzes Stück mehr tun müssen. Zweiter Punkt ist natürlich die Intensivierung der Bodenbewirtschaftung auf unseren Ackern, wo unter einem hohen Kostendruck zum Teil auch dadurch verursacht, dass Verbraucher beim Einkauf auf den Preis von Lebensmitteln schauen. Die Landwirtschaft versucht, so effektiv wie möglich mit den Flächen umzugehen und dabei kaum Rücksicht nimmt auf das Drumherum. Dritter Punkt wäre vielleicht der Zustand des Waldes. Wenn man da in unsere Wälder schaut, was nimmt man wahr? Man nimmt wahr, dass immer mehr Schneisen durch die Wälder geschlagen werden, eine intensive Holzbewirtschaftung stattfindet. Die Harvester werden immer größer, was breitere Wege wiederum nach sich zieht, was Beschädigungen am Waldboden nach sich zieht. Das sind vielleicht so mal 3 Schlaglichter für den Freistaat.
Ja, wen siehst du da besonders in der Pflicht, da einen Beitrag zu leisten, damit das eben wieder besser wird?
Ja, im Grunde genommen, ich könnte es mir jetzt einfach machen und könnte mit dem Finger auf jemand anders zeigen, aber ich glaube, wir stehen da alle in der Pflicht. Ja, auf der einen Seite muss natürlich Politik entsprechende Rechtsrahmen setzen, im Zweifelsfall auch an bestimmten Stellen so regulieren, dass wir vermutlich auch in Situationen in Zukunft kommen werden, dass wir mit Verboten leben müssen, weil wir eben vorher nicht in der Lage waren, unseren Lebensstil zu ändern. Politik muss auch eine Vorbildfunktion wahrnehmen. Ich sehe uns als Verbraucher mit unseren eigenen Ansprüchen natürlich da sehr in der Pflicht, nämlich zu schauen, was kaufe ich ein, wie viel kaufe ich ein, wie nutze ich diese Produkte, wie viel davon wandert in die Tonne an Lebensmitteln. Ich sehe aber auch die Wissenschaft in der Pflicht, uns so gut es geht, Daten zu liefern, um uns klarzumachen, in welcher Situation wir uns überhaupt befinden. Und ich sehe natürlich auch, dass wir, also wenn ich über Politik rede, ich nicht nur die Landespolitik meine, sondern Politik auf allen Ebenen. Also angefangen von der Kommune bis hin in die EU. Wir müssen uns sicherlich auch darüber Gedanken machen, einige Rechtsnormen in Zukunft zu ändern. Also wir sind ja in einer Situation, dass in Thüringen pro Tag 8,3 Hektar Landesfläche aus der Nutzung genommen wird, beziehungsweise der Natur entnommen wird, um sie für menschliche Bedürfnisse einzusetzen, für Straßenbau, für Wohnungsbau, für Gewerbeflächen. Und insbesondere im Bereich der Gewerbeflächen, das ist für die Kommunen eine sehr zentrale Stelle, an denen sie Geld einnehmen über die Gewerbesteuer. Die geht ja zu 100% in die Kommune. Das setzt falsche Anreize, weil jede Kommune natürlich versucht, Gewerbegebiete im eigenen Ort anzusiedeln bzw. zu etablieren. Und über diesen Weg kommen wir halt zu einer zunehmenden Flächenversiegelung, was auch wiederum mit Blick auf die biologische Vielfalt natürlich eine traumatische Situation ist. Und wir brauchen das, was schon in der alten Nachhaltigkeitsstrategie des Freistaates drin stand als Zielwert, eine Entwicklung, dass wir zu einem ausgeglichenen Flächenhaushalt kommen. Das heißt, wir entnehmen als Menschen nicht mehr Fläche der Natur, als wir ihr zurückgeben, im Zweifelsfall durch Entsiedlung. Also wie gesagt, da geht es nicht darum, überhaupt keine Fläche mehr in Anspruch zu nehmen, aber zu sagen, wenn ich neue in Anspruch nehme, dann muss ich nicht genutzte Fläche der Natur zurückgeben. Und das muss möglich sein in einem Land, was immer weniger Einwohner hat.
Was ist denn die Rolle des BUND? Was kann der dazu beitragen, um diese Probleme anzugehen?
Also ich denke eine ganze Menge. Zum einen ist es natürlich so, dass wir uns als Mitgliederverband darum kümmern, Bedürfnisse von verschiedenen Menschen zunächst erstmal aufzunehmen, zusammenzuführen, dass wir auf dieser Basis natürlich ein kritischer Mahner auf der einen Seite sind, aber uns auch als, also wir verstehen uns ja als politischer Umweltverband, uns natürlich auch in politische Prozesse einbringen. Das heißt, sowohl in unsere Kreisgruppen in den Kommunen versuchen aktiv zu werden, wir als Landesverband auf der Landesebene. Und wir wollen natürlich nicht nur mahnen und ermahnen, sondern wir wollen auch zeigen, dass es besser geht. Deshalb haben wir eine Reihe von Projekten, die wir als BUND durchführen. Zum Beispiel das Rettungsnetz Wildkatze, wo es darum geht, für diese Tierart als Leittierart Lebensräume wieder so zu vernetzen, dass dieses Tier durch die Landschaft sich bewegen kann. Wir haben ja zum Teil riesengroß ausgeräumte Flächen, die keinen Schutz für diese Tiere bieten und damit Sorge zu tragen, dass diese Tiere, die es an einzelnen Standorten im Land gibt, zueinander wandern können und die Genpools so groß werden, dass diese Tiere auch auf Dauer eine weitere Existenz haben. Ein weiteres Beispiel wäre unser Engagement für das Grüne Band, für die ehemalige innerdeutsche Grenze, wo wir halt aktuell versuchen, mit großer Unterstützung des Thüringer Umweltministeriums dieses Gebiet zum nationalen Naturmonument aufzuwerten, das heißt einen besonderen Schutzstatus zu geben und das, was es dort an Lebensräumen, an Artenvielfalt gibt, quasi dem Zugriff der Wirtschaft zu entziehen und es als geschützten Bereich entlang der ehemaligen Grenze, also vom Todesstreifen zur Lebenslinie werden zu lassen.
Das sind jetzt Projekte, die der BUND anschiebt, begleitet und selber auch umsetzt. Ja, wir versuchen ja immer so ein bisschen den Bogen dahin zu spannen, was denn auch die Einzelnen persönlich tun können. Vielleicht hast du da noch ein paar Ideen, wie jeder und jede Einzelne die biologische Vielfalt in Thüringen erhalten kann und das Artensterben zu verhindern und solche Sachen?
Ja, ich glaube, zum einen über das eigene Konsumverhalten kann man natürlich eine ganze Menge steuern, aber das wird nicht genügen. Ja, das wird nicht genügen, sozusagen die gesamte Verantwortung für den Erhalt der biologischen Vielfalt an den Verbraucher zu delegieren, sondern es wird auch notwendig sein, Druck auszuüben. Druck auf Landwirtschaft, Druck auf Wirtschaft, Druck auf Politik. Und da, das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung für unseren Verband, bieten wir natürlich die Möglichkeiten als Mitgliederverband, dass man sich einbringen kann und natürlich mitgestalten kann. Also wir sind wirklich ein Verband, der basisdemokratisch organisiert ist. Das heißt, unsere Meinungsbildung geht von unten nach oben und wir haben eben keine Situation, dass oben ein paar Großkopferte sitzen, die sich was ausdenken und dann hoffen, dass die Basis mitläuft. Also das wäre eine gute Möglichkeit. Aber es gibt auch viele, viele andere Stellen, wo man sich einbringen kann. Es gibt vor Ort immer wieder Aktionen, wo Flüsse gereinigt werden, wo Abfall eingesammelt wird. Man kann sich natürlich auch, wenn man gute Ideen hat, mit Projekten einbringen, die man auf den Weg bringt. Und letzten Endes ist das, was Radio frei macht, zwar vielleicht kein direkter Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt, aber zumindest ein ganz wichtiges Element, dass man sagt, man sensibilisiert die Leute für dieses Thema.
Wobei mir beim Thema Flüsse und Geländereinigen einfällt, am einfachsten ist natürlich, erstmal selber gar nichts wegzuschmeißen einfach in die Landschaft. Ne? Dann brauchen wir das dann hinterher nicht sauber machen. Aber dass das nicht klappt, sehen wir ja leider jeden Tag immer wieder. Noch eine Frage, du hast jetzt viel vom BUND erzählt. Wo können denn Menschen, die das interessieren, Informationen bekommen? Sicherlich irgendwo im Internet, kannst du mal eine Adresse sagen?
Genau, also es gibt zum einen die Adresse des BUND, das ist relativ einfach, www.bund.net. Dort gibt es eine Verlinkung zu allen Landesverbänden, zu allen Kreisgruppen und Ortsgruppen, die existieren. Vielleicht noch ein kleiner Tipp für Jugendliche. Im Moment macht der Nachhaltigkeitsbeirat eine Jugendkampagne, wo wir versuchen wollen, Jugendliche zu ermuntern, aus abgelegten und gebrauchten Gegenständen Neues zu machen, anstatt neue Produkte zu erzeugen. Da kann man sich informieren auf der Webseite www.nachhaltigkeitsbeirat-tueringen.de.
Also in den neuen Medien eine ganze Menge Informationen zu holen, wo sich Möglichkeiten für Engagement und Beteiligung bieten und auch Anknüpfungspunkte gegeben werden, Hinweise, was denn jeder Einzelne und jede Einzelne tun kann.
Ja, vielen Dank dir für das Gespräch, Ron Hoffmann, als Vorsitzender des BUND Thüringen.
Ich danke euch.
Am Telefon ist jetzt Ulrike Schut, Referentin für Bildung und Nachhaltigkeitskommunikation und Projektleiterin Internationales Workcamp bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Schönen guten Tag, Frau Schut.
Hallo, guten Tag.
Frau Schut, Sie arbeiten für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Was macht Ihre Organisation und was ist Ihre Aufgabe?
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, auch kurz SDW genannt, ist ein anerkannter Naturschutzverband, der sich seit 1947 für den Schutz der Wälder einsetzt. Alles hat begonnen mit den Wiederaufforstungen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und heute sehen wir unsere Aufgabe auch umfassender. Also wir treten für die Vermittlung der Bedeutung der Wälder für Deutschland, aber auch weltweit ein. Wir wollen aufzeigen, dass die Nutzung und der Schutz des Waldes auf einer Waldfläche gleichzeitig gelingen kann. Und zwar durch eine nachhaltige Waldbewirtschaftung.
Für das Leben an Land spielt der Wald eine wichtige Rolle. Können Sie uns sagen, welche?
Ja, Wälder bedecken ein Drittel der Landmasse unseres Planeten, also es sind ungefähr 4 Milliarden Hektar. Und sind die Wälder gesund, erfüllen sie zahlreiche Aufgaben und haben auch vielfältige Bedeutungen für Tiere, Menschen, Pflanzen. Ja, ganz wichtig, sie spielen eine ganz wichtige Rolle für unser Klima. Sie beeinflussen das Klima nämlich maßgeblich, und zwar weltweit und auch örtlich. Der Wald, der bindet zum Beispiel Kohlendioxid aus der Luft und produziert Sauerstoff. Er bietet Lebensraum für Tiere, Pflanzen, Pilze und auch andere Kleinstlebewesen. Im Wald leben zum Beispiel auch gerade in Brasilien oder in anderen Ländern indigene Völker. Also es ist der Lebensraum auch der Menschen. Dann bietet der Wald auch andere Leistungen. Der bietet vor allen Dingen Schutzfunktionen vor zum Beispiel Lawinen, Hochwasser. Oder auch ja, bei uns hier gerade, die wir am Rand der Stadt wohnen, bietet auch Schutz vor zu viel Lärm. Ganz wichtige Funktion ist, der fördert eine hohe Trinkwasserqualität und ist auch Trinkwasserspeicher. Und ich hatte eben schon die Menschen erwähnt, also viele Menschen leben vom Wald und seinen Produkten. Vor allem kann man da die Holzernte nennen, aber auch das Wildbret, also das Tierfleisch aus dem Wald oder Kräuter. Der bietet auch Arbeitsplatz für uns Menschen. Gerade in Deutschland haben wir eine ganz besondere historische, kulturelle Beziehung zum Wald. Das drückt sich zum Beispiel durch unsere zahlreichen Märchen, zum Beispiel den Gebrüder Grimm-Märchen aus oder Sagen, die wir sozusagen zum Wald kennen oder die Geschichten, die im Wald spielen. Und gerade dieses Jahr kommt das Thema Wald und Gesundheit auch immer mehr in den Vordergrund. Das heißt, wir haben erkannt, welche wichtige Rolle der Wald für unsere Erholung und Gesundheit auch spielt. Und wir zum Beispiel von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald nutzen den Wald auch konkret für unsere Bildungsangebote, also um den Nachhaltigkeitsgedanken zu vermitteln.
Nachhaltigkeit ist ein gutes Stichwort. Sie haben es ja schon gesagt, dass Sie sich auch für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder einsetzen. Ähnliches steht auch im SDG 15. Können Sie uns denn nochmal erläutern, was das bedeutet? Was ist eine nachhaltige Bewirtschaftung von Wald?
Das Ziel 15 bedeutet ja, die Ökosysteme an Land sozusagen zu erhalten oder beziehungsweise wiederherzustellen, so dass alle Funktionen bereitgestellt werden, wie zum Beispiel Biodiversität, Trinkwasserschutz etc., aber eben auch hinsichtlich der Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz. Und da geht es jetzt sozusagen um die Art und Weise, wie ich den Wald forstlich nutze. Und das bedeutet letztendlich nachhaltige Waldbewirtschaftung. Die richtet sich nach bestimmten Standards, die sowohl die ökologischen, sozialen als auch wirtschaftlichen Aspekte der Ansprüche zum Beispiel an das Waldgebiet berücksichtigen wollen. Also ganz konkret sind das zum Beispiel solche Punkte wie der Wald sollte sich eher natürlich verjüngen. Das heißt, die Samen, die vor Ort dann auch anfallen, werden auch da vor Ort sozusagen gepflegt und die Bäume können sich aus diesen Samen entwickeln. Sollen keine gentechnisch veränderten Pflanzen verwendet werden. Kahlschläge, also großflächiges Abholzen von Bäumen, ist untersagt bei nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Weitere Aspekte sind die Holzernte bezüglich des Baumes, also da sollte nur der Stamm geerntet werden und der Rest vom Baum soll als wichtige Nährstoffquelle im Wald dann bleiben. Dann sollte nicht gedüngt werden, sollten auch, wenn möglich, keine Pestizide genutzt werden. Ganz wichtig ist auch bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu nennen, wie man mit dem Waldboden umgeht. Denn ist der Waldboden einmal zerstört, zum Beispiel durch zu stark verdichteten Druck, zum Beispiel von Maschinen, erneuert er sich quasi nicht mehr. Das heißt, ohne einen gesunden Waldboden auch kein gesunder Wald. Und dabei kann man bei nachhaltiger Waldbewirtschaftung, da wird dann darauf geachtet, wie werden die Baumstämme sozusagen abtransportiert, wie wird da mit dem Boden umgegangen. Da gibt es bestimmte Techniken, Fahrzeuge und Erschließungsnetze, sodass der Boden so gering als möglich belastet wird. Und klar, es geht auch um die Baumartenauswahl. Die sollte standortgerecht sein und vielfältig. Es sollte auch sogenanntes Totholz im Wald liegen bleiben, also in dem Gebiet, das bewirtschaftet wird. Also das ist zum Beispiel, es können alte Bäume sein, die noch stehen oder eben auch schon abgestorbene Bäume, die auch schon umgefallen sind. Die bieten dann wichtigen Lebensraum für zum Beispiel den Specht oder andere Tiere, die ganz wichtig sind fürs Ökosystem Wald. Ja, und zuletzt muss man sagen, also es wird nicht nur der, das habe ich eben schon gesagt, der ökologische Bereich betrachtet, das Ökosystem, sondern es geht eben auch um den Menschen. Also bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung wird darauf geachtet, dass nur ausgebildete professionelle Waldarbeiter und Waldarbeiterinnen im Wald tätig sind. Und genau für solch eine nachhaltige Waldbewirtschaftung setzen wir, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, uns mit unseren Aktionen und Papieren ein.
Das ist ja eine umfangreiche Aufgabe, die Ihre Organisation da wahrnimmt. Bei der Frage nach der nachhaltigen Waldbewirtschaftung ist mir eingefallen, ich war am Wochenende im Wald in Thüringen unterwegs und plötzlich war was abgesperrt, der Weg 3,50 Meter breit, 1 Meter höher als bisher, mit so Schotter oder irgendwas hochverdichtet so, wo ich denke, wo bin ich denn hier? Ja, die Begründung ist halt, damit die großen Harvester da langfahren können und das alles abtransportiert werden kann. Da habe ich so den Eindruck, da sind wir aber von der nachhaltigen Bewirtschaftung noch sehr weit entfernt.
Also genau jetzt, was da an Ihrem Beispiel jetzt passiert ist, das weiß ich nicht, aber so ein Harvester, das kriegen wir oft zu hören und wenn man den auch mal im Einsatz sieht, das sieht schon ziemlich brutal aus, das stimmt. Es ist allerdings so, dass dieser Harvester zum einen eben auch auf vorher angefertigten Rückegassen fährt, also der fährt auch nur über diese Waldwege, der Rest des Waldes bleibt sozusagen unberührt und, das haben Sie eben schon geschildert, also mit Schotter kenne ich das jetzt nicht, aber normalerweise werden auch immer Reisige, also Zweige sozusagen unter die Reifen gelegt, sodass der Druck sich verteilt. Oder je nachdem kann auch der Reifendruck, also der Luftdruck im Reifen nachgelassen werden und dann ist der Gesamtdruck auf den Waldboden auch verteilter. Also die haben so verschiedene Techniken, um die Verdichtung des Bodens so gering als möglich zu gestalten. Man muss aber auch sagen, der Harvester sorgt dafür, dass die Waldarbeit sehr, sehr viel ungefährlicher wird für die Menschen. Also früher, als man nur mit der Säge oder Kettensäge gearbeitet hat, gab es viel mehr Unfälle. Und der Harvester führt einfach dazu, dass das Unfallrisiko im Wald für die Menschen sinkt.
Ich würde noch mal fragen, wie denn der Zustand des deutschen Waldes eingeschätzt wird von Ihnen?
Es gibt alle 10 Jahre eine Bundeswaldagentur und die beschäftigt sich sozusagen mit dem Zustand unseres Waldes, den Entwicklungen und hält die Ergebnisse fest und untersucht die Gründe, was da passiert. In Deutschland gibt es ja ungefähr 11,4 Millionen Hektar Wald, also ein Drittel unserer Fläche ist mit Wald bedeckt. Und diese Fläche in der Ausdehnung hat sich in den vergangenen Jahren kaum geändert. Also das ist eigentlich ja schon mal ein gutes Zeichen. Der Waldbestand sozusagen, die Fläche bleibt. Wir haben mehr Holz als jedes andere Land der Europäischen Union, also den nachwachsenden Rohstoff Holz. Und obwohl wir immer mehr Holz nutzen, produzieren unsere Wälder mehr, als wir zurzeit ernten. Also da sieht es auch ganz gut aus. Der Holzvorrat, so nennt man das, der ist eigentlich sehr hoch in Deutschland. Die Wälder sind vielfältiger und naturnäher geworden. Ich hatte eben schon erwähnt, dieses Totholz, davon gibt es immer mehr, das im Wald gelassen wird. Aber dennoch kann man natürlich nicht verhindern, es gibt zahlreiche Umwelteinflüsse, die auf unseren Wald wirken, wie zum Beispiel Schadstoffe aus der Luft oder eben wie dieses Jahr ganz klar Dürren und Trockenheit. Zum Beispiel dieses Jahr ist die Hälfte der Baumneupflanzungen kaputt gegangen. Oder es gibt auch die starken Stürme im Herbst oder im Frühjahr und solche extremen Wetterereignisse führen dann letztendlich zu stärkerer Schädlingsentwicklung, wie zum Beispiel die Borkenkäferentwicklung, die natürlich dann bestimmten Baumarten auch sehr stark zu schaffen macht. Welche Auswirkungen zum Beispiel jetzt die Dürre und Trockenheit genau auf den Wald in der Zukunft hat, kann man jetzt ganz schwer vorhersagen, weil solche Prozesse, die dauern sehr viel länger im Wald als zum Beispiel bei der Landwirtschaft. Aber wenn solche Wetterextremata wie Dürre, Trockenheit, Sturm öfter vorkommen, also jedes Jahr zum Beispiel, dann wird auch unser Wald vermehrt leiden.
Also da haben Sie schon einige Probleme und Herausforderungen, vor denen der Wald steht, genannt. Gibt es denn auch Probleme mit invasiven, also gebietsfremden Arten in Deutschland?
Also man muss da unterscheiden zwischen invasiven und gebietsfremden Arten. Also gebietsfremde Arten sind zum Beispiel jetzt auf den Wald bezogen Bäume, die erst seit kürzerer Zeit bei uns wachsen und die durch den Einfluss der Menschen zu uns gekommen sind, wie beispielsweise die Roteiche, die vor 300 Jahren aus Nordamerika kam, oder die Douglasie. Und diese gebietsfremden Arten erstmal per se stellen aus Naturschutzgründen meist keine Gefahr für die heimische Flora und Fauna dar. Bei invasiven Arten ist es etwas anders, also es sind sozusagen gebietsfremde Arten, die sich rasch ausbreiten und andere Arten, also meist heimische Arten, verdrängen. Das heißt, sie können auch Krankheiten übertragen oder sich mit heimischen Arten kreuzen, sodass dann der Genpool auch verändert wird von den heimischen Arten. Das Bundesamt für Naturschutz, das beschreibt in einer Liste, die kann man auch online einsehen, welche Arten als invasiv einzustufen sind. Also das ist auch nicht immer so eindeutig und ich sag mal, die Auswirkungen sind auch nicht immer so vehement. Für den Wald kann man da ein ganz gutes Beispiel nennen. Das heißt, das drüsige oder das indische Springkraut, das ist so fuchsiaartig rot und verdrängt ganz stark andere krautartige Pflanzen. Also das verbreitet sich ziemlich schnell und siedelt sich zum Beispiel vermehrt auch so an Bachrandufern ab, verdrängt dann dort die haltgebenden heimischen Pflanzen. Und dadurch kommt es zum Beispiel an diesen Bachrandufern vermehrt zum Abrutschen von Böschungen. Also sozusagen zum Verlust der Funktion der heimischen Pflanzen, der dort vorherrschenden Funktion der heimischen Pflanzen. Also im Wald selbst bei den Bäumen, auf die Bäume bezogen, gibt es da eigentlich kaum Probleme mit invasiven Arten, denn es gibt ja die Arbeit der Försterinnen und Förster, die sozusagen durch die Wahl der Baumarten direkten Einfluss auf die Zusammensetzung des Waldes nehmen können.
Sie haben davor gerade sehr viele Probleme und Herausforderungen aufgezählt, die den Wald betreffen. Welche Lösungsansätze gibt es da und wen sehen Sie da in der Pflicht?
Probleme und Herausforderungen, also waren ja zum Beispiel die Klimawandel, Trockenheit oder Stürme. Und abgesehen davon, sozusagen dem Klimawandel entgegenzuwirken, ist da jetzt direkt konkret für die Arbeit im Wald der Waldumbau zu nennen. Also die Umwandlung von Nadelwäldern, oft Monokulturen im Flachland, wo eben Nadelwälder gar nicht heimisch sind und hingehören, hin zu Mischwäldern mit mehr Laubbaumanteil. Ja, außerdem sollte man dann bei der Bewirtschaftung des Waldes auch auf die Baumartenzusammensetzung achten und ein größeres Spektrum an Arten fördern. Denn wir können heute noch gar nicht genau wissen, welche Arten, wenn man jetzt zum Beispiel an den Klimawandel denkt, wie auf diese Auswirkungen reagieren und welche nicht. Deshalb ist dieses große Spektrum zu installieren ganz wichtig. Ja, und Sie haben auch gefragt, wer dann da in die Pflicht genommen werden kann. Also in den Wäldern, die zum Beispiel in staatlichem oder kommunalem Besitz sind, geschieht dieser Waldumbau, den ich eben geschildert habe, bereits. Also da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Allerdings im Privatwald hängen wir da noch hinterher. Und das ist in Deutschland immerhin rund die Hälfte des Waldes. Also, und auch da, in der Förderung des Waldumbaus im Privatwald ist auch der Staat gefragt. Oft ist der Umbau mit hohen Kosten verbunden. Es gibt zwar Förderprogramme vom Staat für diesen Waldumbau, aber diese Förderprogramme sind mit einem ziemlich hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Und das müsste auf jeden Fall für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer erleichtert werden, damit sie ja leichter diese Anpassungen an den Klimawandel zum Beispiel umsetzen können.
Sie haben jetzt die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer genannt. Können denn auch Menschen, denen kein Wald gehört, etwas für den Wald tun? Und wenn ja, was?
Ja, auf jeden Fall. Und das vermitteln wir ja auch in unseren zahlreichen Bildungsaktivitäten. Also die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald will eben auch vermehrt mit Bildung für nachhaltige Entwicklung genau da ansetzen. Zum Beispiel ging das im eigenen Konsumverhalten. Das heißt, erstens, man könnte eher Holzprodukte kaufen statt Plastikprodukte. Das ist so eine ganz einfache, vielleicht eine ganz einfache Idee. Und dann beim Kauf von Holz- und Waldprodukten, also Waldprodukte sind ja auch zum Beispiel Kaffee oder Kakao, könnte man darauf achten, dass sie eben aus der eben beschriebenen nachhaltigen Waldbewirtschaftung stammen. Und dann ist schon ziemlich viel getan. Also zum Beispiel solche Produkte erkennt man ziemlich leicht an den Siegeln, die sie tragen. Zum Beispiel sind das zwei führende Waldzertifizierungssiegel wie das FSC oder der PEFC. Ja, und sonst allgemein können Sie natürlich darauf achten, weniger Luftschadstoffe zu erzeugen. Also mehr mit dem Fahrrad fahren, weniger mit dem Auto und Flugreisen vermeiden. Oder aber Sie pflanzen mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bäume. Das wäre auch nicht schlecht.
Ja, Sie haben jetzt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald angesprochen. Wo und wie kann sich denn da jemand engagieren bzw. weitere Informationen dazu bekommen?
Also wir sind sozusagen föderal aufgestellt. Also ich arbeite im Bundesverband, also Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband mit Sitz in Bonn. Da finden Sie uns auch auf der Homepage sdw.de. Und ich sag mal, unser großer Pluspunkt ist, dass wir ziemlich viel Menschen in der Fläche, wie man so schön sagt, erreicht, weil wir nämlich in fast allen Bundesländern auch noch mit unseren Landesverbänden vertreten sind. Und wir haben auch in Thüringen den Landesverband Thüringen. Den finden Sie auch auf der Homepage. Und da können Sie sich direkt hinwenden, telefonisch oder via E-Mail oder mal auf der Homepage stöbern und gucken, was da so in nächster Zeit an Aktionen und Aktivitäten laufen.
Sehr schön. Wir bedanken uns für das Gespräch mit Ulrike Schuth von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Sie ist dort Referentin für Bildung und Nachhaltigkeitskommunikation und Projektleiterin Internationales Workcamp. Ja, vielen Dank.
Gerne.
Schon ist wieder eine Stunde geborgte Zukunft vorbei. Das Thema heute war das SDG 15 Landökosysteme schützen mit dem Fokus auf Boden und Wald. Ja, wir haben so viel über den Schutz des Waldes gehört und über die Herausforderungen und Bedrohungen, die der Wald in Deutschland hat, gegenübersteht. Da sei aus aktuellstem Anlass nochmal darauf hingewiesen, dass derzeit ein Urwald vor der Abholzung bedroht ist. Vielleicht habt ihr das gehört in den Nachrichten. Es geht um den Hambacher Forst. Dieses Stück Wald, was bereits auf ein Zehntel seiner Ursprungsgröße reduziert wurde, soll nun endgültig geräumt werden. Es gibt Hundertschaften an Polizisten vor Ort. Es gibt Aktivisten, die sich dem entgegenstellen. Und das Spannende ist dabei, dass es nicht nur um den Schutz des Waldes geht, sondern um die größere Frage des Klimawandels und Klimaschutzes, um die Energiewende und der Wald deswegen abgeholzt werden soll, um Braunkohle weiter zu fördern, die ja wiederum einer der größten Klimakiller überhaupt ist. Wer sich mit dem Hambacher Forst solidarisieren möchte, sei aufgerufen zu vielfältigen bunten Aktionen. Wer hinfahren möchte, um zu demonstrieren, es wird viele Leute geben, die in den Hambacher Forst und in die Nähe des Forstes reisen werden. Informiert euch.
Also ein Vorschlag, ganz konkret aktiv zu werden. Wir hatten heute eine Sendung zum Thema Landökosysteme schützen. Wer die Sendung noch einmal nachhören möchte, kann das demnächst in der Mediathek von Arbeit und Leben und bei Radio Freitun. Wenn ihr Meinungen, Kritiken oder Anregungen zur Sendung habt, schreibt diese gern an geborgte-zukunft@radiofrei.de. Im Studio verabschieden sich
Hermine
und Uwe. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
Radio Frei.
Stopp und ich gehe nicht. Ich bin frei.